Ich lese uns einen Text aus Johannes 14, die Verse 15 bis 21. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch in einem anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Leben aus der Mitte. So lautet heute unser Thema des Gottesdienstes über das, worüber wir uns Gedanken machen wollen, worüber wir hören, was wir selber ausprobieren werden. Wir werden Lieder singen, die zu dem Thema passen. Ich lade Sie ein, sich auf dieses Thema einzulassen. Wir haben gerade im Text schon davon gehört, dass wir etwas an die Hand bekommen haben für unser Leben. Gebote, Richtlinien. Wir haben etwas an die Hand bekommen, damit wir das verstehen können überhaupt, was uns da gesagt wird, in der frohen Botschaft, aus der ich gerade vorgelesen habe. Leben aus der Mitte hört sich vielleicht erstmal einfach an, hört sich an wie, ist nicht so schwer, aber ich glaube, im Alltag machen wir all unsere Erfahrungen, dass es da Dinge gibt, wo es nicht so einfach ist und wo ich mir ja die Frage stelle, wie kann ich das eigentlich tun? Worauf kommt es an, dass ich die Mitte finde? Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wo kommt es zum Tragen? Wo wird es sichtbar? Dieser Gottesdienst soll dazu helfen, soll anleiten, soll Richtschnur geben, Hinweise geben, wie ich wirklich aus der Mitte leben kann. Ich lade Sie dazu ein, sich wirklich darauf einzulassen. Und ich denke einfach auch, dass Sie deswegen heute Morgen hier hingekommen sind. Und in diesem Sinne möchte ich Sie begrüßen, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und möchte zum Anfang mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, Vater, wir stellen uns oft die Frage, was ist die Mitte? Wo ist die Mitte zu finden? Wie ist die Mitte? Wie bin ich mir sicher, dass ich die Mitte habe? Und all diese Fragen. Herr, so habe ich sie mir gestellt, als ich mich vorbereitet habe. Und bin doch selber oft an meine Grenzen gekommen und habe gemerkt, dass ich es nicht schaffe von mir aus. Danke, Herr, dass du mich, dass du uns trotzdem liebst und dass du uns annimmst, so wie wir jetzt hier sind. Herr, jeden Einzelnen siehst du hier und möchtest zu ihm reden. Ich bitte dich, dass wir uns darauf einlassen, dass wir all das, was uns jetzt beschäftigt, was wir mit dir hingebracht haben, abgeben können, beiseite legen können, ruhen lassen können, um auf dich zu hören. Danke, dass du uns versprochen hast, dass du bei uns bist, dass du uns segnest und dass du uns jetzt dienen möchtest. Amen. Lade sie ein, das erste gemeinsame Lied mit uns zu singen und wir sammeln auch dabei schon die Kollekte ein. Ja, einige Dinge sind bekannt zu geben und zunächst möchte ich darauf hinweisen, auf dem Gottesdienstflyer, den Sie am Eingang bekommen haben, stehen viele wichtige Hinweise, Termine drauf, Ankündigungen für Mann und Frau. Also legen Sie das nicht achtlos beiseite, lassen Sie es nachher auch nicht auf Ihren Plätzen liegen, sondern nehmen Sie es mit nach Hause, dann brauchen Sie nicht alles sofort jetzt hier in Ihren Terminkalender hineinschreiben. Auf zwei Dinge möchte ich trotzdem noch hinweisen. Und zwar hat Familie Cyrus heute eine Einladung ausgesprochen. Das offene Wohnzimmer ist schon bewährt in unserer Gemeinde. Heute um 15 Uhr oder ab 15 Uhr bei Familie Cyrus im Wohnzimmer. Denk mal Kaffee und Kuchen oder irgendwie. Wird schon ganz interessant werden. Auf jeden Fall laden Sie herzlich dazu ein. Dann ist heute um 18 Uhr bei Stern im Norden der 180-Grad-Gottesdienst. Ich habe schon gesehen, gestern Abend oder gestern Nachmittag, man hat kräftig aufgebaut, es ist alles gerichtet. Jetzt seid ihr nur noch gefragt, dorthin zu gehen, also 18 Uhr. geht es auch gleich mit dem Programm los, nicht vorher im Bistro, wie es sonst schon mal gewesen ist, sondern 18 Uhr sofort mit dem Programm. Deswegen ist Pünktlichkeit auch dort angesagt. Hille und Rainer, ihr möchtet was zum Ostergarten noch sagen.
Warte mal. Ja, bitte. Ich habe wirklich vergessen, dass ich das sage. Molde.
Komm ein bisschen weiter nach vorne.
Ja, okay. Also es geht um den Ostergarten. Und eigentlich könnt ihr das ein bisschen runterdrehen. Wir haben hier so einen Hall drauf. Ja, das ist... Ja. Okay. Immer noch. Ist sehr irritierend.
Oder ich gebe... Ich hole mal ab.
Jetzt kommt Hilfe. Ah, besser. Ja, so ist wunderbar. Dankeschön. Eigentlich hatte ich vor, hier heute Morgen zu stehen und euch zu sagen, Leute, wir brauchen noch ein paar Gruppenbegleiter für den Ostergarten. Ich habe auch hier was vorbereitet. Das hänge ich nachher an die Litfaßsäule da hinten, unseren Leuchtturm. Da kann man nachlesen, was denn so ein Ostergarten-Gruppenbegleiter tut und was von ihm erwartet wird. Aber ich habe dann gerade vorhin, als ich das Thema hörte, Leben aus der Mitte, dachte ich, nee, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und appelliere an euch, doch mal endlich aus dem Quark zu kommen und euch als Gruppenbegleiter zu melden, wenigstens die 5, die wir noch brauchen, sondern Leben aus der Mitte heißt doch Leben in der Abhängigkeit von Jesus. Und Jesus hat gesagt, hat seine Jünger aufgefordert, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also nicht ich, sondern Jesus. Und ich bitte euch jetzt darum, doch im Stillen darum zu beten, dass Jesus Arbeiter in seine Ernte schickt, Gruppenbegleiter in den Ostergarten. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Dankeschön.
Ich bitte trotzdem... Ich stehe jetzt hier für den Bereich Gestaltung. Wir haben schon einige Leute, das ist ganz toll. Aber da wie das so ist, mein Fokus und der Fokus von denen, die mitgefragt haben, ist natürlich eingeschränkt. Und ich glaube, dass hier ganz bestimmt noch Leute sitzen, die ich gar nicht so kenne und auf die ich gar nicht kommen würde, dass ich sie fragen möchte, aber die vielleicht Spaß daran haben, den Ostergarten zu gestalten und mit aufzubauen und Nadeln in den Stoff zu stecken, Bilder aufzuhängen, Stoffe tackern, fegen und einfach Spaß miteinander zu haben. Kommt auf mich zu oder auf die Gabi von David. Sie bitte ich mal eben aufzustehen, weil Gabi sucht auch noch Leute, die während des Ostergartens die Kasse mit betreuen und die Gäste empfangen und das Geld entgegennehmen. Ne? Auf Gabi könnt ihr auch zukommen. Dann suchen wir auch noch für den Rohbau des Ostergartens, also wer gut mit Latten verschrauben und Spacksschrauben und sowas umgehen kann, gut schleppen kann, starke Obelixe, Steine schleppen. Zu Stefan Rohlfink gehen, der ist jetzt leider im Kigo und oder auch zu mir oder Gabi, wer das gerne möchte. Und die Erika Jung, ist die da? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Die habe ich vorher auch nicht mal gefragt. Aber wir wissen, dass die für den Kaffeebetrieb während des Ostergartens ganz viele Kuchen braucht. Also alle Hobbybäcker an die Front. Auch bitte bei Gabi melden oder bei mir, wer einen Kuchen mitbringen kann in der Zeit.
Danke euch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich beim Rainer nicht richtig zugehört habe oder ob es mir gelingt, dich zu ergänzen. Am Dienstag um 20 Uhr ist extra ein Gebetsabend für den Ostergarten. Das ist richtig? Das ist richtig. Hier in der Gemeinde, also auch dazu herzliche Einladung. Der Lukas Oettinghaus, ist der hier? Ja, dann komm nach vorne. Ich habe dich nicht vorhin gesehen. Du bekommst nämlich auch Zeit, hier zu reden. Grüß dich. Schön, dich bei uns zu sehen. Du warst länger nicht da, ne?
Genau. Ich war anderthalb Jahre auf dem Schiff von OM, auf der Logos Hope, und wollte jetzt eigentlich nur 2 Minuten nutzen, um mich bei euch zu bedanken Viele von euch haben mich ja unterstützt, entweder finanziell oder gebetsmäßig. Und es war wirklich ein großer Segen. Ich konnte sehr viele unglaubliche Erfahrungen machen, die ich ohne eure Hilfe hätte nicht machen können. Und ja, noch ein halbes Jahr steht mir bevor. Ich werde jetzt nach Moosbach in die Zentrale gehen und bitte euch natürlich auch dafür um weitere Unterstützung. Aber mein erstes Anliegen ist wirklich Danke sagen für die letzten anderthalb Jahre.
Ganz herzlichen Dank. Ganz spontan eine Frage, überhaupt nicht abgesprochen. Thema Leben aus der Mitte. Was würde dir spontan einfallen, wenn du das letzte Jahr zurücksiehst?
Leben in der Mitte ist sehr stressig und voll. Wir hatten 400 Leute auf dem Schiff und da lebt man jeden Tag in der Mitte. Vor allem, man hat keine eigene Kabine, man lebt mindestens mit einer Person. Ich habe 5 Monate mit 4 anderen Leuten zusammengelebt. Man hat sehr viel Mitte, man hat sehr viel Konfrontation mit anderen Leuten und Kulturen.
Ganz herzlichen Dank. Tolle Antwort. Das Technikteam hat mich auch noch darauf hingewiesen, dass am Ende des Gottesdienstes im Foyer am Büchertisch Kassetten verschenkt werden. Wer das nicht weiß, das sind so kleine eckige Dinger, die mit 2 Löchern drin. Ja, CDs haben nur 1 Loch, Kassetten haben 2 Löcher, da ist so ein Band mit drin, das dreht sich und da ist Musik und Sprache und was weiß ich nicht drauf. Also die Älteren von uns kennen das. Ich habe sogar so ein Ding noch im Auto. Also die werden verschenkt. Also ich habe mir wirklich überlegt fürs Auto, weil ich da noch sowas reinschmeißen kann, mit Gottesdienstmitschnitten, Musik und wie auch immer. Das ist ein ganzer Karton voll. Ihr könnt das mitnehmen, umsonst. Also kostenlos, nicht umsonst, sondern kostenlos. Ja, deckt euch ein, wenn ihr wisst, wer noch solche Abspielgeräte hat, könnt ihr verschenken, für euch selber benutzen, wie auch immer. Sicherlich eine lohnenswerte Sache. Dann etwas sehr Schönes, denn heute Morgen um 0.10 Uhr ist die Lina zur Welt gekommen. Lina ist das Enkelkind von Familie Haddad. Und zwar ist die Lina, die Gewichte darf man noch sagen, 3375 Gramm schwer und 50 Zentimeter und alle sind wohlauf. Also von daher, wer Glückwünsche loswerden will, in diese Richtung. Dann möchte ich etwas anderes noch sagen. Am Mittwoch wird Franz Töfs operiert. Und zwar am Gehirn wegen einem Tumor. Ich gebe das weiter, speziell als Gebetsanliegen. Solche Operationen sind nicht einfach. Und es ist einfach schön, wenn wir uns bekannte Leute dann auch im Gebet wirklich an dieser Stelle mittragen. Ich hätte es nicht erwähnt, aber am Mittwoch werde ich auch operiert. Also wer an mich auch denken möchte, darf das dann auch gerne tun. Ich werde in Neustadt an der Hand nochmal operiert. Und habe die gleiche Prozedur nochmal vor mir wie das letzte Jahr. Aber ich möchte trotzdem nochmal für Franz Töfs beten. Bitte auch dazu aufzustehen. Ja, Vater, es ist einfach an dieser Stelle auch gut und wichtig, dass wir uns auf die Mitte konzentrieren und uns an die Mitte wenden können, um Menschen, die uns lieb sind, die uns wichtig sind, und nicht nur die, sondern die gesamte Menschheit vor dich zu tragen. Danke, dass wir das an dieser Stelle jetzt mit Franz Töfs tun dürfen und ihn dir anbefehlen. Dass du ihn tröstest, dass du ihn stark machst, dass er sich darauf einlassen kann, aber auch, dass du die Ärzte führst. Mach du ihre Hände ruhig, mach du ihren Geist stark, lass sie sich konzentrieren und dass die Operation gelingt. Herr, wir wollen dir Anfang und Ende in deine Hände legen und dir vertrauen, dass du es wohl machst, dass das, was du bestimmst, auch gut ist. Danke dir, dass ich das Gleiche für mich erbitten darf. Danke, Herr, dass wir allgesamt in deinen Händen sind. Segne du uns und stärke uns. Amen. So. Noch bin ich beweglich, habe 2 Hände, die ich gebrauchen kann, aber ich brauche trotzdem jetzt Hilfe. Und zwar brauche ich 3 Freiwillige, die zu mir nach vorne kommen, die einigermaßen bequeme Kleidung haben. Einer davon müsste bereit sein, leichten Bodenkontakt auf sich zu nehmen. Und so halbwegs sollten die drei beweglich sein. Drei Freiwillige. Ich sag gleich, ich muss um 12 Uhr zum Dienst. Ja, ich muss heute noch arbeiten, mache meine letzte Schicht. Lasst mich nicht hängen. Wunderbar. Eins, zwei, drei. Drei Männer. Ja, nee, du warst, Rainer, du warst schon vorne. Eine, ja, komm, mach mal eine Männerrunde, genau. Bleib mal stehen. Ich sag mal, Rolle, Ball, Wippe. Aussuchen. Wer zuerst, Rolle? Wippe, Ball. Pech. Ball? Habt ihr mit dem Fußball gerechnet, ne? Wer hat Wippe gesagt?
Wie gut, dass du den Ball gekriegt hast, wenn ich
Jogi hat Wippe gesagt.
Nee.
Ja, Jogi.
Ich dachte, eine Sitzwippe.
Ach, glaubst du auch nur. So, und Rolle. Mach mal mit deinem Ball ein bisschen Platz. So, auf die Erde. Du hast nämlich den Bodenkontakt. Wir haben den Vorteil, wir sind doch viel näher dran als die anderen. Deine Aufgabe ist es, sich hinzulegen, die Rolle mitten im Kreuz, ja, den Kopf am Ende der Rolle und dann schön gerade da drauf liegen. Hinlegen. Genau, Kopf weiter nach hinten, weiter nach hinten, weiter nach hinten, weiter nach hinten, noch ein Stück. Gut. Ist die so. Und jetzt die Füße ganz eng zusammen und anwinkeln.
Wie anwinkeln?
Anwinkeln. So? Nein, so ist anwinkeln. So, und jetzt schön gerade. Gut, geht. Kopf auf die Rolle. Ja. Ja, genau. So, Hände auf die Knie. Ja, so geht's auch, ja. Geht, ne? Aber? Schwer. Gut. Ja, genau, ein Applaus. Ball vor dich legen, mit den Knien drauf.
Mit beiden?
Ja, am besten mit beiden. Ja. Geht. Geht. Gut. Prima. Reicht schon. Auch nicht ganz leicht, ne? Bei deiner Größe, Gewicht sprechen wir ja nicht, weil das Brett ist eigentlich für meine Tochter.
Ach so.
Ja, hat sie zu Weihnachten von mir gekriegt. Du weißt, was du damit zu machen hast. Ja. Das Brett sollte an beiden Seiten in der Mitte sein. Ja. Ja. Alles klar? Gut.
Nein.
Bleib ruhig hier. Halt, bleib hier, bleib noch hier. Ihr seid noch nicht ganz fertig. Ja? Ein kurzes Statement. Was ist das Schwierige daran? Du zuerst.
Dass die Knie hinterher nicht wehtun.
Ja.
Naja, es ist schwer, die Balance zu halten, wenn man das noch nie gemacht hat, weil man muss schon sein Zentrum finden, man muss die Mitte über dem Brett finden, man muss die Mitte über der Rolle finden und wenn man erstmal anfängt zu wackeln, dann hat man irgendwann verloren.
Ja. Deine Erfahrung?
Eben auch recht ähnlich, würde ich sagen, den Atem still auch zu halten. Also wenn man schnell ausatmet, dann ist das Gleichgewicht direkt noch wieder raus. Mhm.
Ja. Genau.
Genau. War es denn wenigstens eine kleine Hilfe, als ich dich gehalten habe?
Ja, doch.
Ja, schön, das freut mich. Dann war ich wenigstens auch aktiv. Dankeschön, dass ihr mitgeholfen habt. Wir haben in den vergangenen Gottesdiensten oft Beispiele gehabt, wo wir gezeigt haben oder versucht haben, deutlich zu machen, was unser Thema eigentlich ist. Und diese Beispiele sollen das auch zeigen. Die Mitte finden, die Balance finden. Und dass das nicht so ganz leicht ist, hat man gesehen, Sehr anschaulich sogar. So hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Also so anschaulich wollte ich es gar nicht haben. Ist ja gut, dass nichts passiert ist. Wir werden nachher in der Predigt davon hören, was uns hilft, worauf es ankommt, was wichtig ist. Leben aus der Mitte. Ich bitte euch wirklich, lasst euch darauf ein. Hört zu. Ihr habt die Möglichkeit, Gott zu hören. Gott hat versprochen, zu uns zu reden, mit uns zu reden, uns Hilfestellung zu geben, uns anzuleiten. So, ja, wie ich dich festgehalten habe in der Mitte, ja, so ist Jesus da und will uns helfen und will uns anleiten. Ich bin gespannt, Arne, was du uns gleich zu sagen hast. Lass uns aber noch zusammen singen, das nächste gemeinsame Lied.
Also mit der Anschaulichkeit, das müssen wir uns nochmal überlegen. Ja? Also das wird ja immer intensiver. Ich weiß gar nicht, ob wir für solche Fälle versichert sind, Yogi. Also Leben aus der Mitte, Psalm 42 und 43, das ist der Predigttext, den ich dazu gewählt habe. Und der ist ziemlich ausführlich und deswegen lese ich den auch nicht in Gänze vor, aber ich gehe in der Predigt immer wieder auf einzelne Verse ein, so dass ihr da hineinschauen könnt. Der Psalm 42 und 43, das mal als erste Bemerkung, ist eigentlich einer. Die Gliederung dieser Bibeltexte ist ja später erfolgt, als dass die Texte geschrieben wurden, auch dieser Psalm. Und deswegen nimmt man 42 und 43 in vielen Bibeln zusammen als einen gemeinsamen Psalm. Und das liegt darin, weil der Kehrvers, der Refrain, sich auch in dem Psalm 43 wiederholt, der in Psalm 42 schon erscheint. Mein erster Gedanke, Sehnsucht nach Gott. Der Vers 6, wenn ihr mal in euer Papier hineinschaut, der Vers 6 lautet, warum bin ich so mutlos, muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn meinen Gott, der mir hilft. Psalmen wurden gesungen, wurden gebetet, aber vor allem auch gesungen. Und deswegen, wie wir das ja auch kennen, gibt es in diesen Psalmen vielfach einen Refrain. Und dieser Vers 6 ist der Refrain dieses Liedes, dieses Gebets, das gesungen wurde. Der Vers kehrt dreimal wieder und er antwortet auf eine dreifache Not des Beters. Und diese dreifache Not des Beters, die finden wir zunächst in dem Vers 2. Nämlich seine Not ist, dass er eine unerfüllte Sehnsucht nach Gott hat. Das ist das Erste. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Das Zweite, worauf der Kehrvers antwortet, ist die persönliche Klage des Beters über ihm unverständiges Leid. Vers 8. Rings um mich tostest und braust es? Flut auf Flut von ihm geschickt, Welle auf Welle rollt über mich hin. Und der dritte Aspekt, auf den der Kehrvers reagiert und antwortet, ist auf die erlittenen Nachstellungen des Beters durch seine Feinde. Das ist Vers 43, Vers 1. Steh mir bei, Gott, verschaffe mir Recht, verteidige mich gegen treulose Menschen, die mich mit Lüge und Arglist verfolgen. Nur einmal am Rande bemerkt, wenn ihr Psalmen lest, dann lohnt es sich durchaus, sie nach einer Gliederung abzusuchen. Diese Gliederung dieses Psalms habe ich gerade in Kürze dargestellt. Viele solcher Psalmen erschließen sich, wenn wir das Ordnungsschema quasi verstehen und erfassen, um das da es geht. In der ersten Strophe begegnet uns dann ein weiterer Dreiklang, und zwar aus dem sich dreifach eine Paarung ergibt. Auch das ist so ein Gliederungsmerkmal, und zwar eine dreifache Paarung mit dem Kehrvers, Vers 6. Der Beter sehnt sich nach Gott, Vers 2 hatten wir gesehen, und er ist zugleich mutlos, Vers 6. Warum bin ich so mutlos? Das ist die Paarung. Der Beter dürstet nach Gott, Vers 3 hatten wir gesehen, und ist zugleich verzweifelt, Vers 7. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Und der Beter will in der Gemeinde Gott loben, Vers 5. Wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über. Da zog ich mit der großen Schar zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Also der Beter will in der Gemeinde Gott loben und er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wieder Kehrvers, Vers 6. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Zuvor auf Gott will ich hoffen. Häufig ist in dem Psalmen das Leben thematisiert. Das Leben in der Balance, die auseinandergeraten ist, das Leben, das die Balance wieder zu finden sucht, oder unser Thema, das Leben aus der Mitte heraus. Und die Bilder, die wir gesehen haben, machen das sehr anschaulich. Das ist unglaublich schwierig, ob du nun auf so einer Rolle liegst oder auf einem Ball hockst oder ob du auf dem Brett balancierst. Das Leben wirft uns manchmal, bringt uns aus der Balance. Und wir sind dem immer wieder auch ausgesetzt. Wir haben auch das eben schon gehört. Krankheit oder schwere Operation, wie sie jetzt vor Franz liegt, solche Dinge bringen uns aus der Balance. Da merken wir, das Leben ist fragil. Da gelingt es uns nicht, stabil zu bleiben. Und da brauchen wir jemanden, der uns hält. Jemand, der uns zur Seite geht. Jemand, der uns Stütze ist. Und in dem Psalmen ist das eben häufig Thema. Die Menschen wenden sich in ihrem Gebet, in ihren Liedern an Gott, von dem sie sich Halt erhoffen, bei dem sie ihre Mitte suchen. Und das wiederum tun sie häufig, und das ist in unserem Psalm auch so, in der Nacht. Häufig ist in den Psalmen vom Nachsinnen bei Nacht die Rede. In unserem Psalm Vers 4, Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht. Und dann noch einmal im Vers 9, am Tag wird er mir seine Güte erweisen und in der Nacht will ich ihm singen voller Dank. Genauso Psalm 4, Vers 5, 16, 7 und manch anderer Psalm. Wenn ihr also die Bibel lest, die Psalmbücher lest oder das Psalmbuch liest mit den vielen Psalmen, die darin stehen, dann achtet einfach mal auf diese Randnotiz. Gott suche ich in der Nacht. Seine Stimme erlausche ich des Nachts. Und vielleicht steht diese Beobachtung auch für dich heute Morgen. Vielleicht steht diese Beobachtung auch für dich im Zusammenhang mit diesem Psalm. Der ruhige Ort, an dem wir schweigen und unsere Seele zu sprechen beginnt. Tagsüber sind wir ja häufig so mit dem Ausbalancieren unseres Lebens befasst, dass wir uns voll darauf konzentrieren. Wir haben das eben sogar gehört, dass wir die Luft anhalten, den Atem anhalten, hat uns Johannes gesagt, damit man Balance hält. Denn allein das Ausatmen bringt schon wieder Unruhe. Und deswegen ist es häufig die Nacht, in der unsere Seele zu sprechen beginnt, die Zeit, in der die Ängste auftauchen, in der das Herz klopft, wenn wir zu uns kommen. Und schaut einmal in euren Schlafzyklus hinein. Viele von uns werden des Nachts um drei Uhr wach. Wenn du jetzt diese Aufwachzeit kennst und sagst, hey, 3 Uhr kenne ich, dann ist es die Zeit, wo es lohnt, sich auf die Bettkante zu setzen, um mal zu hören, was sagt denn meine Seele, die mich nachts, wo ich flach liege und in Ruhe bin, aufweckt und sagt, jetzt endlich, wo du nicht mehr tarierst, habe ich die Zeit zu reden. Achtet mal drauf, es wird um 3 Uhr sein, dass ihr nachts wach werdet. Und dann hat euch eure Seele was zu erzählen. Hört mal hin. Spüren wir dem Erleben des Psalmbeters in der ersten Strophe noch ein wenig mehr nach und denken wir dabei an bereits Gehörtes. Vertrauen heißt, vor Gott sein Herz ausschütten, vor ihm sich öffnen. Ja, sich vor Gott völlig öffnen. Und das steht in Vers 4. Überraschend. Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht. Tränen sind meine Nahrung. Das macht ja stutzig. Warum sagt er, Tränen sind meine Nahrung? Viel sinnvoller wäre doch zu sagen, Tränen sind mein Schmerz. Oder Tränen sind mein Kummer. Oder wegen mir auch Tränen, Freude, Tränen sind meine Freude. Der Psalmbeter sagt, nein, Tränen sind meine Nahrung, also etwas Positives, etwas, von dem ich mich nähren kann. Überraschend, Tränen sind meine Nahrung. Ihr kennt die Arzneimittel. Jeder von uns muss ja irgendwann mal sowas nehmen. Und dann gehen wir in die Apotheke und dann kriegen wir das Medikament. Und die meisten machen wahrscheinlich so wie ich. Ich hole das Medikament da raus, werfe das ein und fertig. Was ich ganz selten mache, ist Beipackzettel. Der ist aber immer dabei. Beipackzettel in jeder medizinischen Arznei dabei. Ein Mordsteil, du fängst an zu lesen und schon die erste Zeile verwirrt dich, du kannst das gar nicht aussprechen, was da steht. Die Beistoffe, die es da gibt, das ist alles... Ja, gut. Wir sagen, egal, lese ich drüber weg, Nebenwirkungen. Dann kommen die Nebenwirkungen und da hörst du auch sehr bald auf, weil eigentlich kann alles passieren. Das ist ungefähr so, wie nehmen dieses Medikament und wir gratulieren dir, wenn du überlebst. Also lesen wir auch da nicht mehr weiter und sagen, ja, wird schon gut gehen, Hauptsache mir wird geholfen. Und dann nehmen wir dieses Medikament möglichst nach Vorschrift. Beipackzettel sind sowas Überflüssiges, denken wir. So etwas Überflüssiges, dass ich es gar nicht lese. Wir haben eingangs etwas gehört von der Mitte, die uns Gott gibt, durch Jesus selbst und der sagt, ich will nicht nur Beipackzettel deines Lebens sein. Ich will also nicht nur, dass du darauf fixiert bist, dass es eine Wirkung entfaltet wie ein Medikament, sondern ich möchte viel mehr als Beipackzettel deines Lebens sein. Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte, dass du mich anschaust, dass du mich liest. Jesus hat uns gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das lesen wir in diesem Wort Gottes. Viel mehr als ein Beipackzettel, lebenswendig, notwendige Nahrung für unser Leben. Und Gott möchte auch nicht in deinem Leben nur so beigepackt werden, achtlos. Also das eigentliche Leben findet wo ganz anders statt und den Glauben, und das nehme ich noch irgendwie so dazu, kriegt man mit der Packung immer mitgeliefert, aber eigentlich was soll's. Tränen, sagt der Psalmbeter, sind meine Nahrung. Tränen sind meine Nahrung. Im Nachdenken über Gott kommen wir uns also selbst nah. Im Nachdenken über uns nachts des 3 oder tagsüber, wenn die Tränen uns ins Auge kommen, kommen wir zu uns selbst. Und dann halten wir uns damit Gott hin. Das geschieht hier in diesem Psalm. Tränen sind meine Nahrung, deswegen sind sie kostbar. Der Psalmbeter erkennt sich, er weiß, was in ihm in Unbalance ist, in Unruhe, und das hält der Gott hin. Deswegen sind dem Tränen eine Nahrung. Tränen geben verdrängten Gefühlen Raum. Ich komme zu mir und darüber finde ich einen neuen Zugang zu Gott. Darum verachtet bitte im Glauben und Leben mit Gott eure Gefühle nicht. Häufig sind die uns lästig und wir sagen, Mensch, Gefühle, die sind sowas von störend, da muss man sich drum kümmern, aber ich will mich nicht kümmern. Aber Gott hat uns Gefühle gegeben, damit wir zu uns kommen und dass wir dies zu ihm bringen. Das ist der Sinn der Übung. Ohne Einfühlung in unser eigenes Leben also keine Gotteserfahrung. Die Psalmen wiederholen auch das sehr oft, zum Beispiel Psalm 7, Vers 10. Du prüfst Herz und Nieren. Da merken wir wieder, es geht um die Mitte, Herz und Nieren, das Innerste, das prüfst du. Psalm 17, Vers 3. Du suchst mein Herz. Und wie kann es anders sein? Du suchst mein Herz heim bei Nacht. Du erprobst mich. Auch das etwas ganz Inneres, etwas Dichtes. Psalm 26, Vers 2. Tränen, sagt der Psalmbeter, sind meine Nahrung. Ich bringe es einmal in eine Frage. Wonach sehne ich mich? Wonach sehnst du dich? Das ist ja hier das Thema. Wonach sehnt sich meine Seele? Und da merkt ihr vielleicht, diese Antwort, die findet sich gar nicht so leicht. Und deswegen formulieren wir zunächst einmal anders. Fragen wir also, was begrenzt mich? Wo fehlt mir die Luft zum Atmen in unserem Bild eben? Wo halte ich sie quasi an? Was fehlt mir? Was begrenzt? Was begrenzt, was uns begrenzt, ist zunächst einmal unser Körper. Das ist, wir haben diesen Body, aber irgendwie begrenzt er uns. Ich kann jetzt hier stehen und nur hier. Ich bin so, wie ich bin und ihr so, wie ihr. Und wenn der Körper streikt, wenn er uns Mühe macht, wenn er Probleme bereitet, dann merken wir erst recht, der Körper begrenzt uns. Und diese Begrenzung liegt nicht nur an quasi der Haut, die uns ja von der Umwelt abschirmt, sondern diese Begrenzung ist etwas gerade in der Krankheit tief empfundenes, etwas, das uns riskiert. Was uns begrenzt, das ist das Alter, das zunehmende Alter vor allem. In der Jugend merkst du nichts davon, wenn man fit ist wie Yogi, fällst du hin und stehst wieder auf. Stellt euch mal vor, wir hätten das mit jemandem, sagen wir mal, 70 Jahre alt gemacht. Oder 80 Jahre. Dann hätten wir aber den Notarztwagen hier. Aber mit Sicherheit. Alter begrenzt. Der Verstand begrenzt. Es gibt manche unter uns, die sind blitzgescheit und andere sind nicht ganz so schnell. Aber manchmal ist es auch so, dass die Blitzgescheiten besondere Probleme mit dem Leben haben. Ich weiß auch nicht, aber ist so. Verstand kann uns begrenzen, die Arbeit kann uns begrenzen, die Kinder, Verpflichtungen. So vieles, das wir als Begrenzung erfahren. Was begrenzt, dass wir, wenn man es mal runterbricht auf das Wesentliche, auf die Mitte, dann ist es, was uns begrenzt, die Erfahrung unserer Endlichkeit. Die Erfahrung, dass wir um unsere Endlichkeit wissen, darum, dass wir vergänglich sind, dass wir gefährdet sind. Das heißt, dass nichts anderes ist unsere Erfahrung, unser Wissen darum, dass wir sterben werden. Wir wissen, wir sind gefährdet. Und so sind wir immerzu zerrissen und auch gespalten in unserer Seele. Wir fühlen uns wie ein winzig kleiner Teil inmitten dieser Welt, fragen uns, was geschieht um uns herum. Und so klein, wie wir uns fühlen, so ausgeliefert an manches Rätsel, wollen wir uns andererseits fraglos sehen. Das wäre toll, keine Frage mehr zu haben. Mit einem Wort sicher zu sein, das wäre toll. Mehr noch, wir wollen nicht nur fraglos sein, sondern wir wollen das Ganze sein. Und darum machen wir uns manchmal auch unter Menschen zum Mittelpunkt der Welt. Wir sagen, das Zentrum liegt in mir. Stellen dann fest, dass die anderen sagen, nee, glaube ich dir nicht. Und schon sind wir wieder unruhig. Wir haben ganz unterschiedliche Mechanismen entwickelt, diese Unruhe, diesen Umgang mit dem Sterben, mit unserer Vergänglichkeit zu regeln, zu begrenzen, uns zu fassen. Immer geht es darum, dass wir Sicherheit suchen. Wir versuchen, unsere innere Verzweiflung zu bekämpfen, unsere Unsicherheit, unsere Angst besiegen. Die Unruhe und Verzweiflung, wenn uns jemand fragt, Vers 11, wie eine tödliche Wunde ist ihr Hohn für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Das ist ja die Frage an unserem Bild, wo bleibt er denn, der dich hält? Der du so eierst, so unzentriert bist, wo bleibt er denn, dein Gott? Der Psalmbeter sagt, es ist in mir wie eine tödliche Wunde, wie Hohn, wie Salz in eine offene Wunde gestreut. Diese Frage, wo bleibt er denn, dein Gott? Und daher stehen wir so häufig unter dem Druck, uns selbst den Halt vermitteln zu wollen. Entweder den Druck, den wir uns selber mit irgendwelchen Vorschriften machen, mit selbst aufgelegten Verpflichtungen, unter denen wir uns abmühen, quälen, unser Denken foltern, indem wir kämpfen mit uns und unserem Tun und unserem Sein. Es gibt aber auch das, dass wir uns vielleicht nur noch pflichtgemäß am Gottesdienst beteiligen, an der Übernahme irgendwelcher religiösen Überlieferung, an Gebet und Bibellesen. Und du hast das Gefühl, Halt gibt mir das letztlich nicht. Wir folgen dann Pflichten weit über unsere Kraft hinausgehend, leben von tadelloser Moral oder von aufopferungsvollem Dienst. Wir geben die vorbildlichen Eltern oder die Vorzeigekinder. Aber ihr Lieben, so wird die Sehnsucht nicht in uns gestillt. Nicht die Sehnsucht nach Gott. Wozu dann das alles? Der Apostel Paulus mit diesen Fragen auch befasst und er hat es auf einen theologischen Begriff gebracht, den vielen von uns kennen, der uns vertraut ist. Paulus sagt, es ist die verzweifelte Bemühung eines jeden Menschen, seine eigene Gerechtigkeit herzustellen. Wir versuchen auf irgendeine Art annehmbar zu werden. Und da kommen uns Opfer aller Art gerecht, seien sie blutiger oder unblutiger Art, seien sie kostbar oder billig, äußerlich oder ganz tief in unserer Seele. Aber immer ist es dieser Wunsch, annehmbar zu sein, uns selber annehmen zu können, endlich die Mitte zu finden. Paulus sagt, wenn ihr so danach trachtet, die Gerechtigkeit in euch selbst zu haben, also den Halt, der über das Sterben hinaus noch hält, dann seid ihr im Irrtum. Das Evangelium, die gute Nachricht ist, diese Gerechtigkeit, dieser Halt, der über das Leben noch hinausgeht, diesen Halt finden wir nur in Gott. Was nimmt die Luft zum Atmen? Gedanken können das sein, zum Beispiel Überzeugungen, die wir pflegen. Und dann denken wir und entdecken, dass unsere geistliche Entwicklung und unsere persönliche Entwicklung immer zusammenhängen. Aber manchmal ist es so, dass wir den Eindruck haben, das, was ich von Kindheit an gelernt habe, auch im Glauben gelernt habe, was mir ganz vertraut ist, jetzt ist es mir plötzlich fragwürdig. Ja, es ist mir unverständlich geworden. Und viele Leute, die in der Lebensmitte sind wie ich, die kennen dies. Und du kennst es vielleicht auch. Überzeugung von Kindheit an vertraut. Plötzlich wird es labil. Du denkst über alles noch einmal nach und du denkst noch einmal neu darüber nach. Und manchmal stehst du ganz unverständlich neben dir selbst und sagst, wie, das habe ich früher alles geglaubt? Das war für mich alles selbstverständlich? Was bindet mich? Auch das ist so ein Thema, von dem ich glaube, dass es uns vielfach in die fehlende Balance des Lebens hineinführt. Die Bindungen, denen wir unterliegen. Was bindet mich? Die Zukunft ist besser als die Gegenwart. Das ist so ein Bindemittel. Die Zukunft ist besser als die Gegenwart. Trommeln unsere Gedanken zum Aufbruch. Und so stürzen wir uns aktiv in die Zukunft, in die je neue Zukunft. Die Zukunft ist immer besser als die Gegenwart. Das Heil liegt dort drüben, nicht hier. So trommeln unsere Gedanken und schreien und rufen uns zum Aufbruch, zum immer wieder Aufbruch. Und eigentlich wollen wir ruhen. Eigentlich suchen wir die Stille. Wir wollen nicht rumeiern. Wir wollen auf diesem Ball, wer den großen gelben Ball eben gesehen hat, der hat doch nur eins gedacht. Super, der hat das Glückslos gezogen. Der setzt sich da jetzt drauf und das ist richtig sicher, cool und ruhig. Oder? Das ist unsere Sehnsucht. So sollte es sein. Aber wir stürzen in die Zukunft hinein, getrieben von unseren Gedanken, die uns zum Aufbruch trommeln. Und wir stürmen in die Zukunft, in die Nahe und in die Ferne. Aber hinter jeder Zukunft, so merken wir, gibt es eine neue Zukunft. Und hinter dieser Zukunft noch eine Zukunft und noch eine und so fort. Und so jede dieser erstrebten und jeder dieser ereiferten, nachgeeiferten Zukunft ist ohne Gegenwart. Immer unterwegs ins Morgen sind wir ohne Gegenwart und das heißt, wir sind ohne Ruhe. Wir sitzen eben nicht auf dem Ball, sondern stürmen ins Morgen. Und da ist das Evangelium doch ganz anderer Natur. Die gute Nachricht des Evangeliums liegt im Jetzt. Das ist für mich das Entscheidende des Glaubens. Die gute Nachricht liegt nicht im Morgen, sondern im Heute, im Jetzt. Das Evangelium ist Gegenwart. Dieser Tag ist einmalig. Dieser Augenblick ist einmalig. Das Evangelium ist Gegenwart. Jetzt, sagt Paulus einmal, als rings um ihn herum alles unterzugehen droht. Da sagt Paulus, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Augenblick, der Kairos steht da. Der Kairos, der Augenblick der Gnade. Jetzt ist er da. In diesen Tagen, mir geht es auf jeden Fall so, Blick in die arabische Welt, alles in Aufruhr und ich frage mich, was wird das werden? Was wird das auch mit uns werden? Wird alles noch unruhiger, unübersichtlicher? Und ich spüre, wie die Angst mich ankriecht. Und ich spüre das auch im Gespräch mit anderen Menschen, wie sie uns ankriecht, diese Angst, wie sie uns gefangen nimmt. Wie in diesem Psalm, Welle auf Welle rollt über mich hin. So ist es. Welle auf Welle, wir kommen gar nicht mehr nach. Von der Angst im Privaten gehetzt und gejagt, zum Beispiel um den Arbeitsplatz, um die Gesundheit, um die Rente, im Familienstreit, Welle um Welle überfluten mich. Und so verletzt sich unsere Seele fast jeden Tag neu und wir haben das Gefühl, dass der Kontakt zwischen alltäglichem Leben und geistlichem Leben uns verloren zu gehen droht. Zwei Pole, die sich irgendwie energisch abstoßen wie zwei Magnete, die man falsch gegeneinander hält. Davon spricht der Psalm, von diesem Erdbeben tief in unserer Seele. Doch auch das tiefste Meer hat einen Grund. Auch das tiefste Meer hat einen Grund. Und der Grund unserer Seele, der Grund deiner Seele hat einen Namen. Und dieser eine Name ist Gott. Gott ist der Grund deiner Seele. Und darum sehne ich mich nach dir, mein Gott, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Diese Seele des Psalmbeters hat also ihren Grund gefunden. Der Grund meiner Seele hat einen Namen. Dieser Name ist Gott, ist Jesus Christus. Er ist der, der mich unbedingt angeht. Er ist der, der mir unbedingt nachgeht. Der Ursprung meines Seins, die Ursache darum auch meiner Sehnsucht, die Quelle, die den Durst zu stillen vermag. Und nun doch zum Schluss, warum dreimal in diesem Psalm, wenn ihr ihn noch einmal zu Hause lesen wollt, dreimal dieser Kehrvers? Nicht nach dem ersten, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, sehnt sich meine Seele nach dir, mein Gott. Dann denken wir, er hat's gefunden, wunderbar. Und dann sagt er, warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Und dann sagt er, diese Menschen, die mir das Leben schwer machen und so weiter, ich sage zu meinem Beschützer, du hast mich vergessen, warum geht es mir so elend? Da merken wir, es geht schon wieder weiter. Immer noch keine Ruhe. Vers 12, warum bin ich denn so mutlos? Der will das gar nicht selber verstehen, er kann es gar nicht verstehen. Ich bin doch Gott so nah und doch so unruhig. Und so wirst du vielleicht auch sagen, Mensch, dieser Zustand auf der Rolle, auf der Wippe oder was, ist der überhaupt zu erreichen, der Zustand vollkommener Stabilität? Und folgen wir diesem Psalm, so sagen wir, nein, dieser Zustand ist unerreichbar. Aber wir wissen um die Mitte, wir wissen um die Kern, um den Kern, wir wissen um das, um den Grund des tiefsten Meeres. Und dieser Grund ist Gott. Darum hab Geduld mit deiner Seele. Wenn sie dich wieder um 3 Uhr aufweckt, höre ihr zu. Hab Geduld mit dir und deinem Leben. Verachten wir auch unsere Tränen nicht. 3-mal im Psalm wiederholt sich dieser Kehrvers, weil das eben nicht so einfach geht mit meine Sehnsucht richtet sich allein zu dir, mein Gott. Wir haben ihn dann längst noch nicht. Aber es ist gut zu wissen, wohin unsere Sehnsucht geht. Mitten in unsere zwecklosen Versuche, uns selbst würdig zu machen, inmitten aller Verzweiflung über alle unsere eigenen untauglichen Mittel zur Ruhe zu kommen, inmitten in unserer Verzweiflung auch über unsere Selbstdarstellung, in aller Mutlosigkeit unseres Glaubens, da ergreift uns plötzlich die Gewissheit des Glaubens. Und das ist faszinierend an diesem Psalm. Plötzlich ergreift ihn die Gewissheit des Glaubens. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Das Erdbeben kennt Nachbeben. Aber ihr Lieben, jedes Erdbeben währt nur eine Zeit. Und vielleicht bist du jetzt in einem Riesenerdbeben drin. Dann ist dir das vielleicht ein Bild. Denk daran, jedes Erdbeben währt nur eine Zeit. Es kann ganz heftig sein. Es kann auch vieles zerstören. Und es gibt Nachbeben. Aber es vergeht. Das ist die Gewissheit des Glaubens. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn, meinen Gott, der mir hilft. Und ich meine, unser Christsein als solches ist belanglos, wenn uns diese Zuversicht verloren geht, wenn diese Zuversicht in uns verlischt. Aber dieser Zuversicht gegenüber ist nur eine Haltung angemessen, nämlich die dieses leidenschaftlichen Verlangens. Wenn du nach Gott Ausschau hältst und wenn es in dir sich sehnt nach ihm und alles Verlangen dahin geht, es nun einmal klar und gewiss zu haben und so richtig satt im Schaum zu sitzen. Das Entscheidende, so scheint mir, des Glaubens ist diese Haltung bleibenden Verlangens, dieses sehnsüchtige Ausschauhalten nach dem, von dem wir wissen, er ist der Grund. Ihn schauen. Unser Leben verlangt nach der Gegenwart und Hilfe Gottes. Und der Psalmbeter klebt in seiner Erfahrung von Durst und Sehnsucht an Gott und er lebt von dem, der ihn hält. Er lebt vom Gehaltensein durch den Ursprung und die Erfüllung seiner Sehnsucht. Und das ist jetzt mein Schlusssatz. Und du, heute Morgen hier, du lebst auch von diesem gehalten sein. Du lebst von diesem Gehaltensein. Ich lebe von diesem Gehaltensein durch den Ursprung und durch die Erfüllung meiner Sehnsucht, deiner Sehnsucht. Gott ist Ursprung und Erfüllung unserer Sehnsucht. Und so leben wir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für die unter uns, die gebeutelt sind vom Leben, die auf dieser Wippe stehen und auch stürzen, die den Halt nicht finden. Danke, Herr, dass wir uns sehnen nach dir. Du bist Grund und Halt unseres Lebens. Das Erdbeben vergeht, du aber bleibst. Du bist der Grund unserer Sehnsucht im tiefsten Meer. Bist du der Grund, der uns hält. Danke, dass du lebst. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du mich und meine Geschwister in der Hand hältst. Amen.
Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich, Herr, nach dir. Das kann sein, ja, Herr, so ist es. Ich sehne mich nach dir, du stillst diese Sehnsucht. Es kann aber auch bitte sein, Herr, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir. Füll du mich aus. Und das kann auch Lob und Anbetung sein. Und wir wollen gemeinsam aufstehen und jeder einfach für sich auch das Lied im Herzen so formulieren, wie es Jesus sagen will.
ganz nah zu sein. Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen. Ich will dir folgen, Herr. Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen. Du stillst die Sehnsucht in mir, dir ganz nah zu sein. Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen.
Verstand und dem Gefühl.
Friedigen suchen, Herr, und nur bei dir finden können, Herr, wenn du die Mitte bist. Wenn du das Zentrum bist, aus dem heraus unser Leben stattfindet und sich gestaltet.
Gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. lass uns treu zu dir stehen, den du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten.
Im Anschluss dieses Gottesdienstes könnt ihr für euch beten lassen. Vielleicht hast du heute Morgen empfunden, dass du diesen Grund in Christus neu suchen musst und auch finden darfst. Und das können wir dir gerne, dich dessen vergewissern, auch im Gebet. Ich bitte die Helfer zum Gebet, einfach mal nach vorn zu kommen. Und wenn ihr das Gebet sucht, dann könnt ihr diese Helfer gerne ansprechen, dass sie für euch und mit euch beten. Und sich einfach Jesus anvertrauen. Die ganze Gemeinde möchte ich jetzt bitten, zum Segen aufzustehen. Wir hören auf den Segen aus dem ersten Petrusbrief. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss, dem Zeichen eurer Verbundenheit als Brüdern und Schwestern. Friede sei mit euch allen, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.